Dreckige und stinkende Toiletten, Vandalismus, Diebstahl. Und trotzdem stauen sich jeden Abend, selbst an den heruntergekommensten Rastplätzen, LKW bis auf den Standstreifen. Denn das Problem kommt noch dazu, es gibt zu wenige Stellplätze. Insgesamt also kein attraktives Bild für den Job als Trucker oder Truckerin. Und das schauen wir uns gleich genauer an. Außerdem, Forellenzuchten leiden unter Hitze und Trockenheit. Wir sprechen über Lösungen.
SWR 1 Arbeitsplatz.
Mit Alexander Winkler. Hi. Ja, wer es kann, der macht wohl am liebsten einen großen Bogen rund um die meisten unbewirtschafteten Rastplätze an den Autobahnen. Zu Recht hat diese Woche ein ADAC-Test bestätigt. Fast jede zweite Anlage fällt nämlich durch. Und das ist ein Problem für alle die, die nicht ausweichen können. Vor allem Lkw-Fahrerinnen und Fahrer, die dort zum Teil ihre Nächte verbringen müssen. Das ist neben Zeitdruck und Staus aber nur ein Aspekt, der den Job nicht gerade attraktiv macht. Sarah Mauer hat mit Lkw-Fahrern und Spediteuren darüber gesprochen.
Andreas Jung kommt von einer zweitägigen Tour zurück nach Langenbach bei Kirburg im Westerwald. Mit seinem Lkw hat er mehr als 700 Kilometer zurückgelegt. Zwischendurch musste er alle 4,5 Stunden eine Pause einlegen.
Meistens versuche ich, die Pause bei meinem Kunden zu machen, weil wir meistens die Möglichkeit haben, auch da zu duschen oder auch in eine Kantine zu gehen.
Günstiger als bei Raststätten und Autohöfen, denn die Preise seien stark gestiegen, sagt Jung. Deswegen wäscht er seinen Lkw nach der Ankunft auf dem Betriebsgelände selbst.
Dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, das passt halt irgendwie nicht mehr so richtig.
Ein weit größeres Problem ist aber, dass Lkw-Fahrer am späten Nachmittag, wenn die meisten danach suchen, keine freien Parkplätze mehr finden. Denn insgesamt fehlen allein in Rheinland-Pfalz 1500 Lkw-Stellplätze. In Baden-Württemberg sind es 3000. Andreas Jung versucht, das Problem zu umgehen.
Am liebsten fahre ich nachts, um halt diesem ganzen Verkehr irgendwie zu entrinnen. Ne? Und ich habe dann immer noch die Möglichkeit, mir früh genug einen Parkplatz zu suchen, weil es dann noch nicht so überlaufen ist.
Das funktioniert aber nicht für jeden. Einige Lkw-Fahrer, die keinen Parkplatz finden, parken verbotenerweise in den Aus- und Einfahrten von Rastplätzen. Gefährlich für alle Beteiligten. Lkw-Fahrer Joachim Rebuschat hat heute Glück. Er hält gerade auf einem Rastplatz an der A61 im Hunsrück.
Gestern habe ich mich 5 vor 22 Uhr hingestellt, habe vor 4 oder 5 Parkplätze angefahren, natürlich keinen gekriegt. Und dann habe ich mich auf den Rastplatz gestellt, natürlich direkt an der Straße, schlecht zum Übernachten, aber der einzigste Platz, wo ich gekriegt habe.
Neben dem Verkehrslärm stört ihn auch, dass die Toiletten oft dreckig sind. Und viele Lkw-Fahrer haben auch Angst vor Diebstahl, weil Rastplätze seltener videoüberwacht sind. Andreas Jung hat das schon mal selbst beobachtet.
Bei einem Nachbarkollegen, da ist ein Büsschen hintergefahren, da ging die Schiebetür auf, dann haben die einen Schlauch raus mit einer Pumpe und haben ihm da Diesel geklaut. Ne?
Sein Chef, der Spediteur Thomas Mann, will diesen Problemen etwas entgegensetzen. Deswegen dürfen bei ihm auch durchreisende Lkw-Fahrer parken, duschen und die Mitarbeiterküche nutzen. Denn er sieht die schlechten Arbeitsbedingungen vieler Lkw-Fahrer auch als einen Grund, warum es der Branche an Nachwuchs fehlt.
Uns fehlen bis 2030, glaube ich, einige 100.000 Fahrer, die in Rente gehen. Es gehen 10 und kommt einer.
Andreas Jung hat noch ein paar Jahre vor sich. Aber durch die Freiheiten, die sein Chef ihm lässt, mag er seinen Job auch nach 30 Dienstjahren noch immer.
Weil ich irgendwo mein eigener Chef bin, meine Freiheiten habe, ich halte da an, wo mir gefällt. Ne?
Ja, es gibt hier also doch noch ein bisschen zumindest die Trucker-Romantik, trotz aller Probleme, auch wenn die insgesamt überwiegen. Und wenn die Arbeitsbedingungen für Fahrerinnen und Fahrer wenig attraktiv sind, dann merken das auch die Speditionen. Schon jetzt fehlen in Deutschland Zehntausende Berufskraftfahrer und Azubis kommen auch zu wenige nach. Tobias Lang ist Geschäftsführer des Verbands des Verkehrsgewerbes Baden. Herr Lang, auf einer Skala von 0 wie mies bis 10 wie super, wie würden Sie denn die Zustände entlang der Autobahnen und Bundesstraßen für die Fahrerinnen und Fahrer beschreiben?
Eine Skala, das lässt ja dann immer mit einer Bewertung, dass alles gleich ist und das ist nicht so. Ne? Also wir haben sicherlich Rastanlagen, die vielleicht sogar Richtung 10 gehen, aber der entscheidende Punkt ist, ich brauche da einen Platz. Wenn ich den da habe und ich an einem entsprechenden Parkplatz bin, dann ist es gut. Generell würde ich mal sagen, sind wir auf jeden Fall, wenn wir alles über einen Kamm scheren wollen, leider in der unteren Hälfte der Skala bei Ihnen angekommen. Ja? Also ich würde mal eine 3 bis 4 vielleicht aussprechen.
Okay, wenn Sie sagen 3 bis 4, gibt es eine Geschichte, wo Sie sagen würden, die ist bei mir hängen geblieben, damit können wir das ein bisschen greifbar machen?
Nein, leider nicht nur eine. Und zwar Wir sitzen hier im wunderschönen Freiburg und wenn ich abends von einer Veranstaltung im Großraum Mannheim nach Hause fahre, dann erleben Sie immer die Geschichten. Ich traue mich manchmal sogar gar nicht mehr auf Parkplätze rauszufahren und ich meine vor allem die Parkplätze nicht mit einer Raststätteninfrastruktur, sondern ganz normale Parkplätze an der Autobahn, die sind voll. Warum traut man sich da manchmal gar nicht mehr reinzufahren? Weil man die Sorge haben muss, kommt mich vorne überhaupt wieder raus? Und es liegt nicht daran, dass diese Lkw-Fahrer so unverschämt sind und kreuz und quer fahren, sondern weil die schlicht der Not folgen und gucken, wo kann ich mich noch reinquetschen. Und jeder, der mit offenen Augen fährt, sieht, wie viel LKWs, wie viel Auflieger wir auf den Einfahrspuren und auch auf den Ausfahrspuren haben. Und eine ganz besondere Geschichte, jetzt gehen wir mal weg von den Autobahnen noch, fahren Sie mal abends so vom Bodensee Richtung Freiburg wieder über den Schwarzwald, da sehen Sie, wie viele komplett unbewirtschaftete Parkplätze ohne sanitäre Anlagen trotzdem brechend voll sind. Und jetzt will ich die Geschichte nicht ausweiten. Zum Glück sind wir nur im Radio. Wir können keine Gerüche irgendwie transportieren, aber Sie können sich das vorstellen, was da ist, wenn es halt sein muss, dass ich muss. Attraktives anders.
Wir haben eben im Beitrag von einem Spediteur in Rheinland-Pfalz gehört, der macht nachts seinen Betriebshof auch für Fahrer von anderen Speditionen auf, damit die eine verlässliche Anlaufstelle haben. Ist das ein Einzelfall oder beobachten Sie häufiger, dass Unternehmen selber Lösungen schaffen, weil die öffentlichen Rahmenbedingungen einfach ungenügend sind?
Nein, es ist kein Einzelfall, ist aber auch nicht ein flächendeckendes Thema geworden. Das ist eine unternehmerische Entscheidung. Ich verstehe auch den Unternehmer, der sagt, nee, das mache ich nicht. Es geht ja nicht nur um die Fläche selbst, sondern es geht tatsächlich um die Infrastruktur, die ich vorhalte. Ob ich jetzt jedem, der da kommt, sagt, du kriegst Zugänge zu meinen sanitären Anlagen, die meistens im Bürokomplex noch sind, das muss ich entscheiden. Aber Sie haben vollkommen recht und der Kollege hat recht. Das ist dem massiven Druck eben geschuldet, dass man sagt, wir brauchen auch teilweise brancheninterne Lösungen. Ja, und ich warne nur davor, dass man eben auch von der Politik einfach schieben kann und sagt, dieses Problem, ihr löst das ja irgendwie selbst und warum machen da denn nicht alle mit, weil dann wäre es gelöst. Das wird so nicht funktionieren. Ich brauche an den Achsen, wir reden über Autobahnen, wir reden auch über Industriegebiete, dort auf jeden Fall einfach in Summe mehr Stellplätze.
Jetzt sind Rastanlagen nur ein Aspekt, wie attraktiv der Job ist. Gehaltsmäßig liegen Berufskraftfahrer im Mittel deutlich unter dem Durchschnittsverdienst in Deutschland. Und das hat Folgen. Schon jetzt fehlen mehr als 120.000 Berufskraftfahrer, Tendenz deutlich steigend. Der Job gilt insgesamt als hart, mit unregelmäßigen Zeiten, hoher Belastung. Was müsste denn passieren, damit Sie vor allem jungen Leuten den Beruf guten Gewissens empfehlen können?
Natürlich ist das ein harter Job, weil man viel unter Zeitdruck steht. Ich spreche aber auch mit Lkw-Fahrern, die sagen, ja, wenn es rollt, dann ist das alles andere als total harter Job. Ja, ich höre da Radio und manche sagen ja sogar so im Spaß, ich sitze den ganzen Tag vor meinem Bett und gucke aus dem Fenster. Beide Seiten sind zu extrem und problematisch ist, wir sind ja ein Arbeitgeberverband und unsere Transportunternehmer, schauen Sie sich einen modernen Lkw an, was der drin hat, also in der Ausstattung des LKWs, da sehen Sie dann schon, wo die Zielrichtung auch von den Unternehmern hingeht. Also das ist nicht, dass das irgendwelche völlig schlecht ausgerüsteten Büchsen wären, sondern ganz im Gegenteil. Aber ich habe einen Teil auch als Unternehmer und den kann ich halt überhaupt nicht selbst verändern in den Arbeitsbedingungen. Und das ist, weil der Arbeitsplatz draußen stattfindet. Also ich habe keinen Einfluss, wie gut wird mein Fahrer behandelt an der Rampe von demjenigen, der die Güter haben will. Wie gut funktioniert das Thema Parksystem? Wie gut sind sanitäre Anlagen unterwegs? Das kriegen wir aber halt nicht beseitigt, nur durch eine Kraftanstrengung von allen. Und solange wir den Eindruck haben, dass die LKWs uns mehr stören, als dass sie uns das bringen, was wir jeden Tag brauchen. Und das muss sich aus meiner Sicht in erster Linie mal verändern.
Dann fassen wir zum Schluss nochmal zusammen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Maßnahmen, die Bund und Länder, aber auch Unternehmen anpacken müssten, damit sich die Situation für Kraftfahrerinnen und Fahrer an Rastplätzen, aber auch insgesamt sichtbar verbessern könnte?
Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, diese Lücke der fehlenden Parkplätze mit allen Kraftanstrengungen irgendeiner Form zu schließen. Bei aller Flächenknappheit, wir malen uns das ja auch nicht schön, wir wissen das, wir wissen auch, dass die Autobahn GmbH auch schaut, wo gibt's Flächen, die sind aber rar. Aber wenn wir diesen Güterstrom auf der Straße so bewältigen wollen, dann müssen wir diese Rahmenbedingungen schaffen. So, Bedingungen. Wir möchten, dass man auf die europäische Arbeitszeitrichtlinie geht, 48 Stunden in der Woche und die Arbeitsteilung, Aufteilung an den Tagen den Betrieben und auch dem Personal überlässt. Es hat nichts damit zu tun, dass da länger gefahren wird. Wir sind total reguliert. Ein Fahrer hat ganz klare Vorgaben, wie lange darf er am Stück fahren, wann muss er eine Pause machen, wie lange darf die sein und so weiter. Aber wir haben immer wieder die Situation, dass lange Arbeitszeiten kommen durch die Verkehrssituation. Machen Sie sich das Bild, Sie sind eine Stunde von zu Hause entfernt. Die Alternative ist der unbewirtschaftete Parkplatz im Schwarzwald, den ich gerade beschrieben habe, ohne Toilette, ohne irgendwas. Und man sagt Ihnen, nee. Bis dahin. Und da, glaube ich, müssen wir was verändern.
Ich hake trotzdem nur mal nach. Welchen Hebel haben denn die Unternehmen in der Hand?
Also die Unternehmen haben auf jeden Fall den Hebel, sich bestmöglich um das Fahrpersonal zu kümmern. Und ich habe den Eindruck, das ist überwiegend wirklich verstanden. Ich glaube auch, es wäre schön, wenn noch mehr Betriebe versuchen würden, auszubilden. Ich weiß aber auch von denen, die es machen, wie schwierig es ist, dort junge Leute zu bekommen. Und da mache ich noch ein Beispiel. Wir müssen es auch irgendwie schaffen, von dem Eintrittsalter hin, dass die jungen Menschen noch früher zumindest beginnen können, in die Führerscheinausbildung einzusteigen. Ich weiß, es sind immer auch Verkehrssicherheitsaspekte, aber verstehen Sie, wenn jemand von der Haupt- oder von der Realschule fertig ist, dann ist der 15, 16 und wir können ihm dann sagen, ja, jetzt machst du 2 Jahre noch was anderes, dann ist der weg, ja, und das müssen wir wahrscheinlich verändern.
Sagt Tobias Lang vom Verband des Verkehrsgewerbes Baden. Herr Lang, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, ich danke.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Und das ist Julia Englert, der Gabriele aus Karlsruhe eine Frage geschickt hat, passend zur Sommerzeit zu Ferienjobs nämlich. Ihr Sohn ist gerade mit der Schule fertig und jobbt jetzt 2 Monate lang bei einem großen Autohersteller, bevor es im Herbst mit dem Studium losgeht. Gabriele will dazu wissen, muss ihr Sohn alle Sozialleistungen bezahlen? Der Arbeitgeber hat ihn nämlich bei der Krankenkasse angemeldet, obwohl er bisher als Schüler in der Familienversicherung versichert war. Ja, und das macht dann natürlich am Ende einen ziemlichen Unterschied, wie viel Lohn dabei rumkommt. Unsere Arbeitsrechtlerin Julia Englert sagt deswegen, das sollte auf jeden Fall nochmal geprüft werden.
Wenn ihr Sohn tatsächlich nur 2 Monate arbeitet, handelt es sich um eine geringfügige Beschäftigung, also kurzfristig unter 90 Tagen im Jahr, für die keine Leistungen zur Sozialversicherung abgeführt werden. Überprüfen Sie die Lohnabrechnungen, ob tatsächlich Versicherungsbeiträge abgeführt wurden und sprechen Sie mit dem Arbeitgeber sowie der Krankenkasse.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
So, einmal durchatmen bitte. Ja, die nächsten Tage, die sollen ja immerhin mal ein bisschen kühler werden. Aber das wird wohl die wenigsten darüber hinwegtäuschen, dass Hitze und Trockenheit eigentlich ansonsten den Sommer prägen. Ein Problem ist das sich ändernde Klima zum Beispiel auch für Forellenzuchten. Gerade in niedrigeren Lagen wird es immer schwieriger, an das notwendige kühle Wasser für die Fische zu kommen. Und das ausgerechnet in Baden-Württemberg, wo bis zu einem Drittel des Forellenbedarfs in Deutschland aufgezogen wird. Wolfgang Brauer hat sich bei Züchtern die Probleme und mögliche Lösungen zeigen lassen.
Ein idyllischer Forellenteich, in dem die Fische munter herumschwimmen. Beim Fischhaus Letscher im Schwarzwald gibt es das noch. Aber nur noch für Angler, die dort ihrem Hobby frönen und selbst fangen wollen. 35 Euro kostet die Tageskarte. In den professionellen Forellenaufzuchtanlagen der Firma gibt es diese traditionellen Fischteiche schon lange nicht mehr. Dafür werden jetzt Becken aus Stein und Beton genutzt, durch die das Wasser durchfließt. Firmenchef Nico Letscher bedient die Anlage und liest Messwerte ab.
Sie sehen am Teich 1 ganz oben, wo das Wasser reinläuft, fast direkt von der Quelle. Da hat es jetzt aktuell 14,7 Grad. Dann hat es am untersten Teich, in der Teichkette von den 5 Teichen, jetzt schon 19,6 Grad. Das geht hier im Tagesverlauf auch noch hoch bis 23, 24 Grad.
Das ist ein kritischer Wert. Um die Forellen in heißen Tagen nicht zu sehr zu stressen, wird die Fütterung umgestellt.
Bei wärmerem Wasser stoffwechseln die Fische besser, wachsen dementsprechend schneller. 20 Grad ist so die Grenze, wo man dann das Füttern irgendwann einstellen muss. Einfach dann ist der Sauerstoffbedarf so hoch, bis 23, 24 Grad tolerieren die Fische noch und dann wird es irgendwann kritisch.
Aber der Fischwirtschaftsmeister hat auch schon eine Lösung in seiner größten Zuchtanlage. Von weitem sieht es aus wie eine große Lagerhalle oder ein Kuhstall. Aber unter dem Dach, so groß wie ein halbes Fußballfeld, sind 8 Forellenbecken, durch die ständig Wasser fließt. 80 bis 90 Tonnen der begehrten Speisefische schwimmen darin und werden gemästet. Das Dach kühlt, außerdem erzeugt eine Solaranlage darauf Strom.
So natürliche Teiche, wie man früher Forellenzucht kennt, sind optisch schöner. Wo dann der Reiher direkt am Wasser steht, wo ringsherum die grüne Wiese ist, ist das optisch schöner. Den Fischen geht es aber in so einer Anlage unterm Dach in den Kanälen tatsächlich nicht schlechter, sondern besser. Die Produktionsanlagen werden voraussichtlich über kurz oder lang die größeren so oder so ähnlich aussehen.
Auch andere Möglichkeiten werden diskutiert. Zum Beispiel die Teiche und Becken in höhere Gebiete, über 800 Meter Höhe, zu verlagern. In der Praxis scheitern solche Überlegungen aber oft, erklärt Marc Schumann von der Fischereiforschungsstelle in Langenargen am Bodensee.
Momentan ist es tatsächlich so, dass die Forellenzuchten in den Höhenlagen weniger Probleme haben. Das Problem sind die wasserrechtlichen Genehmigungen unter anderem. Also neue Forellenanlagen genehmigen zu lassen, ist ja sehr schwierig.
Eine weitere Alternative: Einige Forellenzuchtbetriebe sind schon auf andere Fische wie Wels oder Karpfen umgestiegen oder sie züchten Forellen aus wärmeren, tropischen Gebieten. Das sei gar nicht nötig.
Man muss gar nicht auf andere Arten ausweichen. Wir haben auch südeuropäische Forellenstämme, die teilweise deutlich größere Erwärmung aushalten. Und natürlich wäre es für uns wichtig, hier unsere Forellenstämme, die schon an unsere Bedingungen angepasst sind, weiterzuentwickeln, um dann der zukünftigen Erwärmung eben standhalten zu können.
Eben durch neue oder verbesserte Züchtungen bzw. durch bauliche und technische Anpassungen. Darauf setzt Nico Letscher.
Dann muss man sich irgendwas überlegen, aber ich sehe das sehr, sehr langfristig, dass man da wirklich an den Fischarten was tun muss. Noch bin ich guter Dinge, dass wir auch noch über die nächsten Jahrzehnte Forellen in Baden-Württemberg züchten können.
Ja, es gibt also noch ein paar Perspektiven, zumindest trotz Hitze und Trockenheit. Das war SWR1 Arbeitsplatz. Lob und Kritik gerne wie immer per Mail an arbeitsplatz@swr1.de. Ich bin Alexander Winkler. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
SWR1 Arbeitsplatz.